Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, und diesmal ganz besonders liebe Zuhörerinnen, denn heute, 8. März, ist Frauentag. Und die Messe hier, die CeBIT, hat darauf reagiert. Heute haben alle Frauen und solche, die es werden wollen, freien Eintritt. 38 Euro wären das.
Na toll.
Ja, und?
Wann ist Herrentag?
Das kommt bestimmt auch noch. Also ich habe mir morgen überlegt, wenn ich keine Pressekarte hätte, würde ich mit einem Blissey-Rock und Pumps hier anstehen und würde kostenlos hier
würden die den Frauentag absagen. Also das gerade war.
Wir haben ja selbst bei uns im Team eine Frau dabei und die haben wir auch mal befragt. Die sagte, so ein Blödsinn, die findet das auch nicht gut. Wer hat sich denn sowas ausgedacht?
Was heißt denn dieses Frauentag und CeBIT kostenlos Eintritt? Heißt das, Frauen sind dumm, denen müssen wir den Eintritt kostenlos geben? Damit ist doch vollkommener Quatsch.
Die denken sich, die können wir ruhig reinlassen, die gucken sowieso nichts weg.
Es gibt ja auch eine Schirmherrin. Hört sich zwar an, als kämen sie aus dem Studio, aber eine Schirmherrin, keine Schirmfrau.
Das ist unsere großartige Familienministerin von der Leyen aus Hannover.
Und auf die bin ich auch stolz, ja.
Mit der Messe zusammen dieses wahnsinnige Konstrukt hingekriegt, dass Frauen kostenlos auf diese... Ich habe nur keine Zusatzfrauen gesehen hier.
Ich finde die ganze Sache albern. Vielleicht dient es auch nur der Messe dazu, dass man die Besucherzahlen hochdrücken will, wenn man kostenlos einen Teil der Bevölkerung hereinlässt. Ich verlange den Herrentag. Fertig.
Genau.
So, jetzt machen wir weiter mit Harald Popp. Das ist ein Herr.
Nein, zuerst kommt von Sony Ericsson.
Nein, in der Sendung machen wir weiter. Ja, da haben wir Harald Popp drin.
Ja, genau.
Eine der MP3-Erfinder, und er will uns auch erzählen, wie es weitergeht. Es gibt ja ein Leben nach MP3.
Und das gibt es wirklich. Und dann haben wir jemanden hier, die haben ein neues Rechenzentrum gebaut. Und das ist ganz selten heutzutage, dass man neue Rechenzentren baut. Normalerweise macht man bestehende Größe.
Ja, wir wollen mal hören, wie sowas geht, was man da reintut, ob es da auch mit um Stromeinsparung und ähnliche Sachen geht. Ja, und dann haben wir die Dame von Sony Ericsson.
Die
Pressesprecherin. Die zeigt uns die Antwort von Sony Ericsson auf Apple. Aber nicht auf dem Computersektor, sondern auf dem Sektor der Mobiltelefonie.
Im letzten Jahr waren es 20 Jahre MP3. In diesem Jahr sind es dann 21.
Ja,
aber das ist kein Datum, was man feiern muss.
Es war ja 20 Jahre Audiokodierung.
MP3
ist ein bisschen jünger.
Ja,
genau.
Herr Popp, als einer der Erfinder von MP3, ist natürlich nicht stehen geblieben auf dem Sektor. ARC kam dazwischen, und jetzt reden wir mal über ein Telefon. Denn beim Telefon ist es ja so, wir haben zwar schöne mobile Telefone bekommen, digital, in digitaler Klangqualität, aber letztendlich ist das ja alles nicht besser geworden von der Qualität her.
Ja, so ist es. Eigentlich muss man sagen, in den letzten 100 Jahren, seitdem wir telefonieren können, ist die Qualität dort nicht besser geworden. Wird höchste Zeit, dass sich da auch mal was tut. Mhm. Und darum wollen wir uns eben jetzt kümmern, zeigen hier neueste Techniken hier auf unserem Stand an der CeBIT.
Herr Popp, digitale Klangqualität gibt es ja gar nicht. Das ist ein Unwort, könnte man sagen.
Genau.
Denn ich kann hier nur digitalisieren, was ich analog vorliegen habe an Sprache oder Musik. Und wenn da die Bandbreite begrenzt ist oder wenn Mikrofone und Hörer schlecht sind, das kann ich digital nicht wieder wegmachen. Und jetzt die Frage, ganz klar, was muss denn geschehen, damit man überhaupt erstmal die Hardware-Grundlage hat, damit man dann per Software einen besseren Klang übertragen
kann? Oder fragen wir mal einfach, kann ich dann anschließend als gute Sängerin übers Telefon meine Arie trillern und die anderen Leute auf der anderen Seite sagen, toll,
ja,
toll.
Das war nicht
zum Beispiel,
meine Frage.
Ja,
aber ich wollte die Hardware-Voraussetzungen erstmal
genau,
wissen.
Genau, also sind verschiedene Sachen. Also zum einen braucht man natürlich entsprechende Hardware. Die jetzigen Telefone, die bieten einfach noch nicht die Möglichkeit, dass ich dort hohe Bandbreite, also auch die allerhöchsten Töne, gut übertragen kann, die Hörer, die Mikrofone. Es muss sich also da im Massenmarkt noch einiges tun. Aber wir sehen gerade, dass da ein Trend da ist. Also ist jetzt nicht nur von uns von Fraunhofer, sondern überhaupt ein Trend da zur höherer Qualität. Das heißt, es wird kommen, und es gibt auch heute schon erste professionelle Geräte, die das bereits können. Also der Profibereich bei Rundfunkreportagen verwenden mittlerweile IP-Telefone. Also wir sprechen ja immer über IP-Telefone, über Internettelefonie. die das schon können, die unsere Verfahren sogar auch schon drin haben und die dann erlauben, eine natürliche Unterhaltung ohne jedes Telefongefühl. Bis jetzt hat man immer so ein Telefongefühl, künftig hat man das Gefühl, als ob keine Distanz zwischen den Personen ist, als ob der andere, obwohl er ganz weit weg ist, direkt im Raum ist und sich mit einem unterhält. Das ist das Neue.
Und Stereo ist ja dann, müsste dann ja auch möglich sein.
Auch Stereo ist dann möglich und auch Multikanal. Also man kann sich dann auch künftig vorstellen, es geht über die normale Telefonie hinaus, dass man von Wohnzimmer zu Wohnzimmer sich unterhält. Man hat da vielleicht in dem einen 5-Kanal-Anlage stehen. Man hat einen Bildschirm als Videokonferenzmöglichkeit und hat eine andere Familie auf der anderen Seite. Man spielt miteinander, man unterhält sich und es hört sich völlig natürlich an. Das wird die Zukunft der Kommunikation sein.
Es gibt ja noch andere Probleme dabei. Wenn ich Freisprechen habe, habe ich immer den Raumhall dabei. Das heißt, das, was der andere sagt, was ich höre, wird natürlich wieder zu dem anderen zurück übertragen. Da muss ja auch etwas geschehen.
Ganz genau, das gehört mit dazu. Also es geht nicht nur darum, hier richtig zu kodieren und zu übertragen und Daten zu sparen, sondern man muss auch eine ganze Reihe von anderen Sachen machen, unter anderem eben die sogenannte Echo-Unterdrückung richtig zu machen. Und das ist etwas, was wir hier auf der CeBIT auch zeigen, dass wir eben das Problem auch bewältigen können, dass wenn auch mehrere Lautsprecher im Raum stehen und das Lautsprechersignal auf der anderen Seite in die Mikrofone dort hineingeht, zurückkommt, damit störend wird. Das können wir auch unterdrücken.
Da kommt wieder eure MP3-Erfahrung. Da schneidet ihr wieder alles weg, was man nicht hört. Und
ganz genau so ist es. Da können wir wieder die Eigenschaften des Ohres ausnutzen. Und so arbeitet es.
Aber ihr erzählt nicht genau, was ihr macht.
Noch nicht. Das ist noch zu neu. Aber es wird schon kommen. Ja.
Gibt es schon Patente dazu?
Ja, selbstverständlich.
Die Erfahrung mit MP3 hat das wahrscheinlich gebracht, dass man alles patentieren lassen muss. Ne?
Naja, als Fraunhofer-Mann ist es auch genau die richtige Arbeitsweise. Ja. Anders könnte man nicht auf dem Gebiet mit einem großen Team arbeiten, wenn es nicht auch die Möglichkeit gäbe, fürs geistige Eigentum auch wieder Geld zu kriegen.
Aber wie sieht das denn jetzt aus mit dem Handy und Stereo? Oder? Das habe ich dann nur an einem Ohr. Muss ich da immer Kopfhörer tragen? Oder?
Also beim Handy selber, mit einem Ohr am Handy und einem Mikrofon, da ist das Problem gelöst. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Aber es gibt ja viele Anwendungen, wo ich nicht ein Handy am Ohr halten möchte, sondern einfach mich mit jemandem unterhalten möchte. Ich verwende Lautsprecher, ich sitze einfach bequem in meinem Raum und möchte mich unterhalten und dafür ist es geeignet.
Also das Handy, da muss ich dann, wenn ich das auf beiden Ohren hören will, Kopfhörer tragen.
Ja, oder es gibt natürlich auch Handys mit mehreren Lautsprechern. Es gibt schon auch, also es gibt auch Stereo-Handys, die Ihnen dann, also wenn Sie es vor sich hinhalten, einen gewissen Stereo-Effekt eben auch geben.
Ja, und jetzt kommt ja natürlich die Frage, jetzt will ich das auch haben. Ich möchte das haben. Wann kann ich das denn kaufen?
Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Also das ist ein neuer MPEG-Standard übrigens. Mhm. Also es dauert immer von einem neuen.
Wie heißt der?
Der heißt AEC-ELD. Enhanced Low Delay steht dieses ELD dafür und AEC ist halt das Advanced Audio Coding Format.
Da komme ich auf einige meiner Fragen gleich. Das ist ganz gut, dass Sie das ansprechen. Ja. Wie ist denn die Verzögerung? Wir haben es ja heute schon so, wenn wir mit dem Mobiltelefon telefonieren, dann haben wir immer eine Verzögerung dazwischen. Manchmal fängt der andere wieder einen Satz an und ich habe noch gar nicht zu Ende gehört. Mhm. Wie sieht denn die Verzögerungszeit bei diesem neuen Verfahren aus?
Muss man erst sagen, zur Verzögerung gibt es mehrere Ursachen. Viele liegen auch einfach in der Übertragungskette, in den Zwischenspeichern, die dort da sind, sodass nicht nur allein der Audio-Codec, also was die Daten reduziert, zu dem Delay beiträgt. Das Delay von unserem Codec selber in einer echten Übertragung ist so etwa 40 Millisekunden. Das zeigen wir auch hier auf der Messe. Und es ist kurz genug, dass es eben gerade nicht passiert, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt. Mhm. Da kann man fließend sich unterhalten. Aber es kommen dann je nach System, das man verwendet, natürlich noch weitere Laufzeiten und Verarbeitungsschritte hinzu. Und die addieren sich dann auf das echte Delay, das man am Schluss erreicht, natürlich noch drauf. Deswegen ist es so wichtig, dass der Codec selber ein möglichst geringes Delay hat.
Wie sieht es mit der Bandbreite aus? Was haben Sie für eine Bandbreite, die Sie hörbar machen? Die ist ja eigentlich subjektiv jetzt mittlerweile. Ja. Und welche brauchen Sie rein physikalisch auf dem Übertragungsweg?
Also die Bandbreite, die wir unterstützen, ist eben 16 kHz oder 20 kHz, eben die volle Audiobandbreite. Da gibt es keine Einschränkung mehr. Und auf dem Übertragungsweg, die Datenrate ist im Bereich der üblichen Sprachcodecs. Also wir arbeiten hier zum Beispiel mit 32 Kilobit pro Sekunde pro Kanal. Das ist ein bisschen mehr wie die Sprachcodecs, hat aber den großen Vorteil, dass eben diese Verfahren mit allem zurechtkommen. Und Sie haben ja, wenn Sie ein Mikrofon vor der Nase haben, normalerweise nicht nur ein Sprachsignal drin, sondern auch Geräusche vom Raum oder wenn das Mikrofon sonst wo steht, dann haben Sie Umgebungsgeräusche, alles Mögliche drin. Und damit kommen diese Verfahren hervorragend zurecht. Die machen Ihnen einen natürlichen Klang, während Sprachcodecs dann Artefakte erzeugen und es sich dann furchtbar anhört. Und dann wird es unverständlich und es ist dann dieses Telefongefühl, das wir eben heutzutage haben.
Können Sie sich vorstellen, was das kosten wird?
Da fragst du den Falschen, aber allein von der Komplexität dieser Verfahren wird es auch nicht mehr kosten wie die jetzigen Verfahren. Es kostet nicht mehr Batterie, es kostet nicht mehr Aufwand, also es würde vom Preis eines Endprodukts eigentlich keinen Unterschied machen.
Wie schätzen Sie die Technik ein? Im Moment ist es so, wenn wir ein Telefoninterview führen, über das normale Telefon ist es ja bescheiden, möchte ich mal sagen. Mhm. Wenn wir spezielle Leitungen an Codec verwenden, so etwas, oder Leitungen bündeln, dann wird es besser. Wie sieht es mit dem von Ihnen jetzt neu entwickelten Verfahren aus? Könnte man damit wirklich Rundfunkqualität über das Telefon übertragen, über ein IP-Telefon?
Aber selbstverständlich, natürlich muss man aufpassen, weil immer IP-Telefonie sagt, was es wirklich dann ist als Internet, was dahinter steht. Wir reden hier wirklich vom wilden Internet, also von x beliebigen Verbindungen und da kann man nicht davon ausgehen, dass es immer gleichmäßig perfekte Qualität kriegt, weil es hängt ja dann von der Internetverkehrslast ab.
Aber wenn die Bandbreite da ist, dann...
Richtig. Und unsere Verfahren haben da einiges drin, also über den Codec hinaus, um festzustellen, wie ist gerade der Verkehr im Netz. Welches Verfahren ist gerade das Beste, das ich dafür nehmen soll, so dass man immer eine Mindestqualität bekommt, die sehr gut ist. Und deswegen werden jetzt gerade unsere Verfahren erstmal bei den Reportern eingesetzt, weil die genau diese Anforderungen haben. Bestmögliche Qualität, egal wie schlecht das Internet auch gerade ist.
Super, dass Sie das für uns tun.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Der Kollege Krill hat ja schon seine Erfahrungen gemacht. Ich lege diesmal 50 Euro auf den Tisch, um so ein Ding zu kriegen. Wann kriege ich das?
Ja, also...
Ich habe es also übrigens beim Herrn Grill für MP3, dem habe ich 20 Mark gegeben. Mhm. Das habe ich nie gekriegt, das Teil.
Ja, ja. Ich nehm dir auch gar nicht erst in die Hand.
Gut.
Also, aber, vielen Dank. Es ist gut, dass Sie die 50 Euro abgelehnt haben. Dem Kollegen Grill hat er die 20 Mark nach der Fernsehsendung auch wieder abgelehnt.
Ja, genau.
Es ist gar nicht mehr so allgemein üblich, dass man heute ein Rechenzentrum so einfach aus dem Boden stampft, denn mittlerweile ist die Rechenleistung immer größer geworden und man erweitert bestehende Rechenzentren eigentlich. Jetzt haben wir hier einen Gast im Studio, Stefan Meichner von der Goneo. Sagen Sie, Sie haben sich ein eigenes Rechenzentrum geleistet für viel Geld. Ist der Markt dafür heute wirklich da?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Der Markt ist... auf jeden Fall da. Wir haben seinerzeit uns eingemietet in ein Rechenzentrum in Frankfurt am Main und haben festgestellt, aufgrund des Wachstums, das uns glücklicherweise beschert ist, Kundenwachstum, dass wir grundsätzlich in Zukunft besser fahren, wenn wir uns ein eigenes Rechenzentrum zulegen.
Besser fahren, heißt das wirtschaftlich oder technisch?
Sowohl als auch. Also wir haben sicherlich bei der Auswahl der Komponenten darauf geachtet, dass wir effiziente, vernünftige, hochwertige Hardware einkaufen und diese entsprechend natürlich verkabeln und eine entsprechende Infrastruktur daraus entstehen lassen können. Auf der anderen Seite ist natürlich immer ein sehr schöner Nebeneffekt, der erzielt wird, dass eben gewisse Ressourcen eingespart werden, auch finanzieller Art.
Wenn Sie sagen, hochwertige Materialien eingekauft, wie sieht es denn da aus? Hier, wir haben ein Thema, was jetzt, was weiß ich, das wievielte Mal wieder aufgewärmt wurde auf der CeBIT. Green PC heißt das. Also man will hier vermitteln, dass es jetzt Rechner gibt, die sparsamer sind. Achten Sie bei Ihrem Unternehmen auch darauf, dass Sie Rechner haben, die effizient arbeiten, effizient im Energieverbrauch sind?
Definitiv. Also es ist schon so, dass wir jetzt natürlich durch den Bau des neuen Rechenzentrums in einer glücklichen Ausgangslage waren, eben neue Hardware rundum einzukaufen. Und da haben wir natürlich darauf geachtet, dass die Hardware auf der einen Seite langfristig sich rechnen muss für uns, ganz klar. Und auf der anderen Seite dadurch, dass eben die Materialien, die Bauteile entsprechend hochwertig sind, einfach eine Effizienz auch in der Leistung entsteht. Das heißt,
geringe Ausfallzeiten,
aber auch dahingehend, dass die Leistung sich nahezu verdoppelt hat, bei gleichem Aufwand sozusagen. Wir haben Platz für 4000 Prozessoren.
Platz für 4000 genau, Prozessoren. Ja. Und gedacht ist an den Quadro-Core.
Genau.
4000 mal 4 sind 16.000. Mhm. Ist das ein kleines Rechenzentrum oder ist das ein mittleres oder ein größeres?
Das ist eher eigentlich schon, geht schon eher in die Richtung in Richtung Ausbau, in Richtung größer, kann man schon sagen. Also wir sind da sicherlich auch, was den Kundenzufluss momentan angeht, auf Expansion ausgerichtet. Das kann man schon sagen. Also wir würden uns nicht diese Räumlichkeit zulegen in Eigenregie, wenn wir nicht die Notwendigkeit auch sehen.
Nun kommen Sie ja sehr wahrscheinlich nicht ohne Klimaanlage aus.
Ganz
also
genau.
So green sind wir doch noch nicht, glaube ich.
Nein, natürlich nicht.
Machen Sie dann hinten dran die Rückwärme? Oder geht das in die Luft hinein?
Das geht derzeit in die Luft hinein. Das heißt, da haben wir sicherlich noch Bedarf, was das angeht. Da werden wir auch in Zukunft sehen, dass wir diese potenziellen Verbesserungspunkte einfach auch ausnutzen werden und was machen wollen. Nur muss ich ehrlich sagen, dass es an der Stelle momentan noch nicht so weit ist bei uns.
Ja, Mancher, bevor wir hinten was rauskommt, müssen wir vorne was reinstecken. Hängen Sie direkt am Stromnetz oder wie sieht es mit der Energieversorgung aus? Sie müssen ja sehr sicher sein. Sie können ja nicht,
genau. Wenn
irgendwo mal ein Kabel wackelt beim Energieversorger, das alles zusammenbricht.
Genau.
Das heißt, haben Sie eigene Generatoren?
Genau, wir haben also eine USV natürlich, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Für wie lange?
Im Prinzip, ich sage jetzt einfach mal, solange wir wollen, denn letzten Endes hängen Dieselgeneratoren dran.
Oh ja.
Das bedeutet, salopp gesagt, wir kippen was hinterher und das Ding läuft weiter. Natürlich soll eine Ausfallzeit, die uns glücklicherweise bisher erspart worden ist, sich möglichst über einen kurzen Zeitraum erstrecken. Bei uns läuft es allerdings so, dass das Notfallsystem eigentlich eine Art Durchschleifsystem ist. Das heißt, wir werden vom Hauptversorger gespeist. Das Ganze durchläuft eine Batterie und eben diese Dieselgenerator-Ausfallanlage. Und im Fall einer Unterversorgung springen also sofort, merkt das System sofort, okay, hier stimmt irgendwas nicht, der Strom lässt nach. Jetzt werden erstmal Batterien eingeschaltet und anschließend eben die Generatoren, die übrigens auch in geregelten Abständen, so wie sich das gehört, gewartet werden.
Was haben Sie für Kunden? Also nicht die Namen der Kunden, sondern was machen die Kunden mit Ihnen oder was tun Sie für Ihre Kunden?
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, Goneo als solches ist vor anderthalb Jahren an den Markt gegangen. Wir haben uns damals zum Ziel gesetzt, uns natürlich von den großen Mitbewerbern uns dahingehend zu unterscheiden, dass wir eigentlich unsere Produkte für unsere Kunden transparenter und einfacher gestalten wollen, bei einem marktgerechten oder ja bei einem sehr günstigen Preis. Das heißt, was wir machen wollten und was uns auch sehr, sehr gelungen ist, das sagen uns eben die Kundenzahlen an der Stelle, wir wollen übersichtliche Pakete sozusagen, eine Übersichtsproduktpalette anbieten. Das heißt, in dem Fall sind es 4 Hosting-Pakete, die in der Kommunikation einfacher sind für die Kunden. Das heißt, bei uns heißt es zum Beispiel nicht alles für das eigene Hosting oder Web-Hosting oder PHP 5 und so weiter und so weiter. Das ist zwar für die Freaks oder für Leute, die besser versiert sind, bestimmt eine prima Sache. Wir wollten aber an die Leute, die eigentlich mit eigener Programmierung oder HTML-Generierung bisher nichts zu tun hatten, um sich aber trotzdem eine Homepage gewünscht haben. Das heißt, Homepage per Mausklick. Insofern sind wir sicherlich ein Privatkundenhoster. Allerdings sind wir auf der anderen Seite auch, haben wir auch Pakete, insbesondere unser Premium-Paket, das eben sehr viel Geschäftsleute auch nutzen an der Stelle.
Ja, also ich habe lange Zeit nicht so gehört, dass ein neues Rechenzentrum installiert wurde. Das ist wirklich ein, machen das andere jetzt auch noch? Kommen da wirklich viele neue Rechenzentren auf uns zu?
Naja,
mietet man an?
Also ich denke schon, dass die meisten, also gerade im Hosting-Markt ist es ja so, dass es gibt viele, viele kleinere Unternehmen in dem Bereich. Das heißt, viele haben ja gar nicht die Möglichkeit, finanziell sich ein eigenes Rechenzentrum hinzustellen. In der Regel ist es so, dass die meisten Unternehmen natürlich, bevor sie sich ein eigenes Rechenzentrum bauen, eine gewisse Zeit lang sich erstmal einmieten, um erstmal abzuschätzen, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert der Markt. Ja? Mhm. Nützt einem ja nichts, wenn ich irgendwas hinstelle, irgendwas baue und hinterher feststelle, es rechnet sich nicht. Also tendenziell ist es eher so, dass Reseller natürlich am Markt sind. Das heißt, Leute kaufen die Leistung ein, verkaufen sie weiter als Vertrieb.
Gut, okay. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Bei uns auf der CB im Studio ist Susanne Burgdorf, Pressesprecherin von Sony Ericsson. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Und sie hat uns was mitgebracht, das habe ich in der Hand hier. Es ist sehr, sehr bunt und sehr schön hell. Ein Handy, das macht ja auch ein bisschen Furore hier auf der CB 2008. Das ist das Xperia. Man sagt, das ist nicht schlechter als das iPhone.
Ja, es ist ein schönes Gerät. Man kann unten die Tastatur herausschieben und ich denke, wir werden auch ein paar Bilder auf unserer Homepage stellen. Wenn ich mir das Display ansehe, muss ich dir beipflichten, schön 3 Zoll Display mit 480 x 800 Bildpunkten Auflösung, Touchscreen und Handschriftenerkennung und so weiter. Wie sieht's denn aus mit der preislichen Vorstellung? Das ist ja noch nicht auf dem Markt. Wann kommt es in Deutschland auf den Markt?
Ja, pardon, wenn ich Sie jetzt gleich unterbreche. Denn
Sie sind die Fachfrau.
Wir haben das sehr früh vorgestellt, denn es wird Mitte der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Wir haben es deshalb so früh vorgestellt, dass sich unsere Entwicklerwelt, die sich im Internet bewegt, schon mal darauf vorbereiten kann, um Applikationen dafür zu entwickeln zum Marktstart. Preislich, denken wir, liegt es etwa so bei um die 700 Euro ohne Vertrag. Was die Netzbetreiber dann daraus machen, können wir natürlich erstmal jetzt noch nicht wissen.
Also mit Vertrag wird es dann, so wie ich den Markt kenne, einige 100 Euro günstiger sein.
Davon gehe ich mal aus, ja.
Es ist ein sehr, sehr schönes Display. Ich kann mir vorstellen, es ist im Moment kein Video drauf, aber dass das sehr gut aussieht. Das sieht man schon hier an der Feinheit des Displays und an der Helligkeit.
Ja, das wird auch Videos in DVD-Qualität abspielen können, ja. Also wir sind da sehr stolz drauf, zumal Xperia unsere erste eigene Marke ist von Sony Ericsson. Und das ist unsere Premium-Marke. Das sind also absolute High-End-Geräte. Insofern erklärt sich auch der Preis ein bisschen.
Und es hat einen GPS-Empfänger eingebaut, das heißt, ich kann es auch als Navigationssystem nehmen und Radio und RDS, also komplett das, was normalerweise im Auto eingebaut ist.
Ganz genau. Und es ist sehr, sehr schnell, denn es hat HSDPA und HSUPA.
Wird denn auch eine Navigationssoftware dabei sein, von Hause aus?
Das wäre gut möglich. Die Verhandlungen laufen noch. Wir sprechen jetzt mit allen möglichen Partnern, was wir noch drauf tun können, was noch gewünscht ist. Auch das ist natürlich durchaus vorstellbar.
Eine Sache haben Sie am Anfang gesagt, haben darauf hingewiesen. Es ist eine normale Klinkenbuchse eingebaut, also nicht irgend so ein ganz spezieller Fummelstecker wie bei den meisten Geräten, dass man also ganz normal reingehen kann, um Lautsprecher oder Ohrhörer sowas anzuschließen.
Warum hat man das gemacht?
Oder Headset. Ja. Das ist richtig. Das liegt an der Produktion. Von der Bauart her, Sie haben ja auch schon den schönen Slider-Mechanismus angesprochen. Das ist eine bestimmte Bauart und der Klinkenstecker wird immer auch nachgefragt.
Slider-Mechanismus ist das, wenn man die Tastatur unten drunter rausziehen kann, sliden lassen kann, ja?
Nein, es ist umgekehrt. Man klappt die Tastatur nicht unten raus, sondern schiebt das Display nach oben.
Bei Ihnen arbeitet Einstein, ne? Alles relativ.
Aber lassen Sie mich bitte nochmal auf den Klinkenstecker zurückkommen. Wir haben bei unseren Walkman-Handys ja auch unseren genau Sony Ericsson-Anschluss. Allerdings bei jedem Headset da ist in der Mitte ein Klinkenstecker vorhandenen Anschluss. Wissen viele nicht und beschweren sich immer, ach, das wäre so schön, wenn wir jetzt auch noch einen Klinkenstecker dazu hätten. Hier haben wir ihn gleich mal so eingebaut.
Ja, ich weiß das zu schätzen, weil meine Telefone, die ich ja eigentlich schon längst weggeworfen haben wollte, weil sie so alt sind, die haben alle so richtig klumpige Stecker für ganz, ganz kleine Kontakte. Da kann man also mit Basteln nicht so viel machen. Wäre eine schöne Sache.
Jetzt ist eine ganze Menge hier drauf. Ist ja eigentlich schon ein richtiger Computer. Also zum einen, ach, jetzt sagt der wieder, ist kein Linux drauf. Es ist ein Windows-Computer. Und es ist das Windows Mobile, wahrscheinlich die 6er-Nummer drauf. Sie dürfen das noch gar nicht so genau sagen.
Es ist eine 6er-Nummer,
ist eine 6er-Nummer drauf. Und es gibt dann Office Mobile und da ist nun Word dabei und Excel und PowerPoint und was man alles so braucht, um unterwegs auch zu arbeiten. Das Rausklappen, dann die kleine Tastatur. Ich finde, das geht so im Zug, geht es ganz gut, um da was mitzuschreiben. Ich möchte nicht immer damit schreiben, ist ja auch nicht nötig.
Ist nicht nötig, ja.
Was mich ein bisschen im Moment stört, aber wir sind ja noch im Konjunktiv bei diesem Gerät, das wiegt, glaube ich, 140 Gramm. Und das liegt so oben in der Tasche. Da spürt man das Ganze. Wird das noch leichter?
Ja. Nein, das wird nicht leichter. Das ist ja eine sehr hochwertige Verarbeitung, Metall. Da kann man nichts dran machen und sollte auch nicht. Ich finde es gerade so schön, es liegt gut in der Hand.
Ja.
Es kommt auch gut in der Jackentasche rüber. Die Hemdtasche nur gut, was man da oben reinsteckt. Wenn das Hemd ein bisschen schwächlich ist,
na, das Hemd ist ein bisschen schwächlich.
Da steht Computerclub 2 oben auf dem Kragen drauf. Das ist ein robustes Handy. Also ich finde das schön. Ich habe ja selbst hier auch ein Windows-Handy. Das ist schon ein bisschen ältere Bauart. Ich habe mir dieses geholt, weil ich das selbst programmieren kann. Und das Mobile 6 kann ich natürlich dann in Zukunft auch selbst programmieren.
Er will das dann wieder verdatteln. Hinterher funktioniert gar nichts mehr.
Doch, da
kommt. Aber es wird, glaube ich, sicherlich einen Markt finden. Denn wenn ich mein Büro in dieser Komplexität und mit Funktionalitäten, die es, glaube ich, bisher in der Vereinigung noch nicht gab, mitnehmen kann, unterwegs, also quasi alles machen kann, was ich normal an meinem großen Rechner zu Hause auch machen kann, auch wenn ich die Finger ein bisschen anspitzen muss dafür, ist das, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Die mobile Gesellschaft ist das, was wir heute haben. Alle wollen mobil sein. Und wenn wir dann noch unsere Audiocasts und Videocasts auf diesem Teil hören und sehen können, dann ist es ideal.
Und wen haben Sie sich ausgeguckt als Konkurrent? Das ist das iPhone, oder?
Nein.
Nein?
Also dem iPhone kann man gar keine Konkurrenz machen. Nein, das iPhone ist ein wunderschönes Gerät, hat ein ganz tolles Design, eine tolle Nutzerführung.
Aber kein GPS, das brauche ich zum Beispiel.
Ja, es ist von der Technik her sicherlich in einem anderen Standard, aber es ist ein Kultobjekt für die Fangemeinde, ist wunderschön. Wir wollen mit unserem Xperia X1 da überhaupt nicht gegen angehen. Wenn man sich mal die technischen Feinheiten auch anschaut, dann brauche ich da gar nicht weiter was zu sagen.
Das ist ja prima. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
So, da sind wir schon fast wieder am Ende der Sendung angelangt, aber wir haben noch etwas Trauriges zu berichten. Einer der Pioniere der Computerzeit ist diese Woche gestorben, Josef Weizenbaum. Wolfgang, du hast ihn wiederholt im Interview gehabt.
Ja.
Er war ja ein großer Vordenker.
Er war ein großer Vordenker und ich fand das auch ganz schick, dass er die Computer kritisiert hat, obwohl er ein großer Mathematiker war und ein ganz, ganz früher Computerpionier. Und in Interviews, die ich mit ihm gemacht habe, eins, an das erinnere ich mich ganz besonders, das haben wir als Kontrastprogramm aufgezogen und sagten, wir gehen jetzt mit dem Weizenbaum auf den Weihnachtsmarkt in Köln und machen da ein Interview über die Zukunft, wie er die Zukunft sieht. Und er hat mir zwei Dinge gesagt. Eine Sache war, dass noch bis zum Jahre 2000, also im letzten Jahrtausend, eine Atombombe fallen wird. Das Interview war so um 1996 herum. Und ich dachte, um Gottes Willen, wenn der mit seinen Visionen hoffentlich nicht Wahrheit verkündet. Und zum Glück ist es nicht passiert. Und die zweite Sache war, die ist allerdings passiert. Er sagte, es wird so viel Gewalt in die Schulen kommen, von Jugendlichen, dass man Waffen finden wird und dass man diese Durchleuchtungsapparate, wie man sie an Flughäfen findet, die wird man überall in den Schulen finden. Nicht überall findet man sie heute, aber es gibt schon Schulen.
Wenn war damals in Amerika ja, schon so. Ja. Man konnte schon voraussehen, dass das auch überschwappen wird.
Wenn ich an meine Schwester denke, die Lehrerin im Hunsrück ist, die erzählt mir immer, wie viel Messer und wie viel Waffen sie den Schülern abnimmt, dann stelle ich mir schon vor, dass das Wahrheit geworden ist, was er uns da gesagt hat.
Er hat den Computer und die Technologie stark kritisiert. Es war eigentlich nie meine Meinung dazu, aber dennoch sollten wir ihm Respekt zollen.
Ja, ich finde es schade, dass wir ihn verloren haben und ich kann nur eines sagen. Tschüss, Josef Weizenbaum.
Und ich sage Daumen hoch und eBüb, vielleicht hat er ja ein Bit mitgenommen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computerclub 2 und GData sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.